esst bitte nichts, was einen Bauchnabel hat. Das ist schon mal eine relativ leichte Regel, die man am Buffet klären kann. Ja, fangen wir mal anders an. Was hat denn kein Bauchnabel? Also das Erste, was kein Bauchnabel hat, was mir einfällt, ist Brokkoli. Brokkoli ist absolut per Definition komplett bauchnabelfrei. Können wir also ohne Probleme essen, ja. Wie sieht's mit dem Hühnchen aus? Die haben auch keinen Bauchnabel. Fische, kein Bauchnabel. Können wir wahrscheinlich essen.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial. Mit Jennifer Kneble.
Hallo ihr Lieben, Longevity. Ich würde mal sagen, kaum ein anderes Thema ist in diesem Jahr so präsent wie dieses. Die große Frage dahinter ist ja, wie kann ich lange leben und dabei im besten Fall gesund und voller Energie bleiben? Die Antworten darauf sind oft kompliziert, teuer in der Umsetzung und auch nicht unbedingt alltagstauglich. Aber mein heutiger Gast bringt frischen Wind in dieses Thema, das finde ich super, und macht Longevity endlich verständlich und auch greifbar. Sein neues Buch heißt Der Vitalcode, entschlüssele die Signale deines Körpers für ein langes und gesundes Leben. Und jetzt kommt's, Longevity ganz einfach. Das war der Schlüssel für uns. Und genau das ist auch sein Versprechen. Ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportarzt, Buchautor. Wir kennen ihn als TV-Arzt aus dem Fernsehen. Außerdem ist er Leiter des Berliner Hausarztzentrum in Tegel. Ganz herzlich willkommen im Bunte Lipgloss Podcast, lieber Dr. Carsten Lekutat. Hi Carsten.
Hi, sei gegrüßt.
Wir hatten schon Spaß hier. Wir haben schon gemerkt, wir verstehen uns.
Es gibt ja immer so ein kleines Vorgespräch und das muss ich sagen, war sehr nett. Also ich freue mich schon auf die nächste Zeit hier.
Die ersten Sekunden entscheiden immer, sage ich, ne?
Ja, ich glaube.
Ist da
schon
ein Vibe da oder nicht? Ich hoffe, ihr vibet ein bisschen mit uns zusammen in das Thema Longevity. Und vielleicht Carsten für den Start. Gefühlt in jedem Gesundheitspodcast oder Beauty-Podcast oder Artikel, egal was man liest, zum Thema, wie kann man irgendwie im besten Fall ein gesundes Alter erreichen, was können wir alles für unsere Gesundheit tun. Longevity fällt immer irgendwo einmal, also irgendwo muss Longevity rein. Eine Zeit lang war es ein Trendthema, jetzt haben sie dann doch gemerkt, oh nee, da steckt schon ein bisschen Wumms dahinter. Vielleicht kannst du einmal einfach erklären, was bedeutet Longevity?
Also ganz ehrlich, ich bin total froh, dass jetzt ganz viele Menschen über Longevity reden, weil ich habe irgendwie schon über Longevity nachgedacht, da hat noch keiner dieses Wort irgendwie aussprechen können mit Langlebigkeit und so. Und ich habe schon über Longevity gesprochen vor 10, 15 Jahren und das war der Moment, wo man mich angefangen hat, nicht mehr auf Partys einzuladen. Ja. Wenn ich dann bei irgendwelchen Buffets gestanden habe und gesagt habe, also du weißt aber schon, ja, wenn du das jetzt isst, da wirst du nicht lange leben. Ja, und dann hat man mir mehr oder weniger zu verstehen gegeben, du weißt aber schon, wenn du weiter so drauf bist, werden wir dich nicht mehr häufig einladen. Also ich freue mich sehr, dass Longevity da ist. Und
du hast wieder Freunde jetzt.
Es werden immer ein paar mehr jetzt. Ja. Ich erinnere mich, in Berlin gab es ja vor einigen Jahren eine Wahl und da stand, in Berlin gab es Wahlplakate, da stand drauf, wo möchtest du in 800 Jahren leben? Und ich fand das, also was ein großartiger Ansatz, ne? Nicht zu sagen, wie schaffe ich es, 800 Jahre zu leben, sondern wo möchtest du leben? Ja. Weil dann öffnet sich plötzlich so der ganze Horizont. Also Longevity heißt möglichst natürlich lange leben, klar, aber das wäre die Lifespan. Wir wollen auch die Healthspan haben. Also wir wollen in den Jahren, die wir leben, auch sehr gesund sein.
Das ist schön erklärt. Eigentlich ist es easy.
Ja, wenn es denn so wäre.
Und jetzt wollen wir natürlich gucken, wie kommen wir dahin. Was ich spannend finde, du sagst, klar, wir werden zwangsläufig natürlich alle älter, aber wir müssen nicht automatisch gebrechlich sein. Ne? Das ist ja in vielen Köpfen so drin, okay, ich bin alt, dann bin ich auch irgendwann, funktioniert's halt nicht mehr so mit dem Körper und allen den Organen. Du sagst, es liegt an uns, die Signale unseres Körpers richtig zu deuten und dann natürlich auch entsprechend zu handeln. Was heißt das genau?
Absolut. Und wenn man drüber nachdenkt, in diesen Gruppen spricht, so sag ich mal beim Buffet, ja, und die sagen, du machst jetzt Longevity und ey, wir werden alle älter und ich möchte gar nicht älter werden, ja. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten du schon gesprochen hast, Jennifer, die gesagt haben, ach, Longevity, ich will gar nicht alt werden, ich möchte irgendwie nur gesund bleiben. Dann muss man einfach mal die Frage zurückstellen, möchtest du eigentlich morgen noch leben, ja? Und dann werden die meisten Leute sagen, ja, also morgen würde ich schon ganz gerne noch leben. Mhm. Und die Frage ist, was ist, wenn du das einen 80-Jährigen stellst, wird der das auch sagen? Und die meisten 80-Jährigen sagen, ja, ich will morgen auch noch leben. Ja, und deshalb, warum soll das später anders sein? Es ist dann anders, wenn wir gebrechlich werden. Und das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, unser Leben so fit zu leben, dass wir auch noch Spaß haben, mit 120 Jahren da zu sein. Und ich habe so vor, mit 120 Jahren möchte ich noch da sein und möchte dann so eine knackige 100-Jährige aufreißen. Das wäre eigentlich so mein Traum im Leben. Bedeutet aber irgendwie, dass ich auch noch mich bewegen kann, dass ich noch denken kann und dass ich noch fit bin und Freude habe. Und da, diese Weichen, die stelle ich jetzt. Ich bin jetzt 54 Jahre alt und jetzt muss ich stellen, wie es mir geht, wenn ich das Glück haben sollte, mit 120 Jahren mir über meine Wohnung in Berlin Gedanken zu machen.
Mhm. Das finde ich spannend, weil eine Zeit lang ist einem das begegnet beim Thema Sport. Ne? Früher hat man irgendwie Sport gemacht, weil man gesagt hat, oh, das Sixpack muss wieder her oder irgendwie da wabbelt's. Und irgendwann, ab einem gewissen Alter, stellte sich dann so ein, naja, man macht ja eigentlich jetzt Sport für später. Das war aber immer so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger. Ne? Aber das ist ja am Ende genau der Ansatz, den du sagst. Eigentlich muss man jetzt die Weichen stellen mit vielen Dingen für später. Und da gehört Sport dazu, Ernährung dazu.
Aber nicht und, der Sixpack, wenn ich dich unterbrechen darf. Und das sind die guten Nachrichten, ja, die ich jetzt verbringen kann. Der Sixpack selber.
Der war früher, genau.
Ja, der war früher. Nein, wahrscheinlich sage ich das auch nur, weil ich überhaupt keinen habe. Ja, ich habe überhaupt keinen Sixpack, auch nie gehabt. Und ich habe auch, ich weiß einfach auch keine Chance, jemals einen Sixpack zu haben. Aber aus der sportmedizinischen Sicht ist ein Sixpack überhaupt nichts Gesundes, weil er zeigt ja eigentlich eine Mangelernährung. Ja, also das heißt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr keinen Sixpack habt, ey, super gemacht, ja, ihr seid total gesund, ihr habt keinen Sixpack. Wenn ihr einen habt, okay, ich bin neidisch.
Wieso ist das eine Mangelerscheinung?
Der Sixpack wird in der Küche gemacht und nicht im Studio. Ja, das heißt nicht im Sportstudio. Das heißt, wir sehen diesen Bauchmuskel tatsächlich nur, wenn wir ein bisschen so abgemagert sind. Ja, wobei, da kommen natürlich wieder die Longevity-Spezialisten, die sagen, ein bisschen hungern und ein bisschen frieren und du wirst 100 Jahre alt. Das heißt, so eine Mangelernährung scheint uns ja lang leben zu lassen. Das ist übrigens der Unterschied, lang leben lassen und lang leben wollen. Ja, also bei einer Mangelernährung will eigentlich keiner mehr lange leben. Aber der Sixpack selber ist kein Zeichen von Fitness. Nein, 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 nein.
Ach, you made my day, Carsten. Das geht ja schon gut los. Okay, das
habe ich deine Frage vergessen, weil ich meinen Sixpack immer verteidigen wollte, den ich nicht habe.
Siehst du, was habe ich denn jetzt gefragt? Ach so, die Kernfrage ist ja, gut, wenn du das jetzt in einem Satz beantworten könntest, dann wärst du wahrscheinlich auch Longevity-Gott. Aber was können wir denn tun für ein langes und im besten Fall gesundes Leben? Vielleicht können wir uns mal ein bisschen durchhangeln.
Also gehen wir tatsächlich mal zu diesem Zeichen, diesem Vitalcode mal vielleicht hin, ja? Denn das ist ja immer so die Frage, was kann ich machen, damit ich morgen noch lebe? Und das muss ich nur jeden Tag machen, weil den lebe ich ja ewig. Erstmal geht's ja darum, nicht zu sterben, bis es soweit ist. Und jetzt ist die Frage, bis was soweit ist, ja, bis ich dann sterbe? Nein, sondern bis die Heilung für die Krankheit gefunden wird, an der ich sterben würde. Ja, das bedeutet, ich muss jetzt versuchen, möglichst wenig Krankheiten anzusammeln, weil später wird es dafür irgendwann mal eine Heilung geben. Und das haben wir gesehen. Freddie Mercury zum Beispiel, ja, der ist ja an AIDS gestorben. Mhm. Der hat 4 oder 5 Jahre hat er die Heilung verpasst. Der ist 4 Jahre zu früh gestorben, bevor wirklich die erste hochantivirale Therapie da war. Das heißt, hätte der irgendwie 4 Jahre später, wäre er erst gestorben, wäre er wahrscheinlich gar nicht gestorben, würde heute noch singen. Ja, und das ist irgendwie so der Trick. Und deshalb müssen wir die Zeichen des Körpers erkennen. Und jetzt fangen wir mal mit dem ersten Zeichen an, damit es nicht nur so ein allgemeines Blabla wird, sondern kennst du Stielwarzen?
Ich hörte davon. Aber es ist spannend, was jetzt kommt.
Ja, es ist die typische Reaktion auf der Party, ja, wenn ich am Buffet bin
und sage, Stielwarzen, das ist herrlich.
Kennst du eigentlich Stielwarzen? Genau, apropos Stielwarzen. Mhm. Ja, das sind diese kleinen Hautausstülpungen im Hals und im Nacken und im Schulterbereich. Das bekommen einige Menschen einfach im Laufe des Lebens. Das war in der Jugendlichkeit nicht da. Dann wird man älter, plötzlich hängt da so eine kleine
Hautzottel. Mir hat man mal gesagt, das sind Alterswarzen. Das finde ich auch richtig fies.
Ja, die gibt's auch. Die Alterswarzen sind aber nicht schlimm, die sind vielleicht nur unschön, aber diese Stielwarzen sind wirklich, die ist so ein kleiner Stiel und obendrauf so ein Büppel an Haut und das ist hinten im Nacken oder auf der Schulter und entsteht im Laufe des Lebens. Mhm. Und dann geht man zum Hautarzt und sagt, ich habe eine Stielwarze oder sagt, was ist das? Und er sagt, pass auf, mache ich dir weg, kostet 60 Euro mit einem Laser. Meinetwegen hat man die 60 Euro, zahlt, Stielwarze ist weg, aber, und jetzt kommt's, die Stielwarze kann ein Zeichen sein von einer darunter liegenden Störung, nämlich einer Insulinresistenz. Und die Insulinresistenz ist der klare Weg zum Diabetes. Und Diabetes ist das, woran wir denn vielleicht sterben. Das heißt, wenn ich die Stielwarze schon erkenne, habe ich 5, 6, 7 Jahre früher erkannt, dass ich ein Diabetiker mal werden könnte und werde dann gar kein Diabetiker, weil dann setzt nämlich mein Longevity-Programm an, was ich mache. Und es ist nicht die Stielwarze abzuschneiden, sondern dann denke ich mal über die Insulinresistenz nach.
Wow, ohne jetzt andere Ärzte zu bashen, aber es ist natürlich auch so, nicht immer kriegt man natürlich auch so eine Info mit. Ja, also man entdeckt eine Stielwarze, wie du sagst, lässt die sich wegmachen und fährt nach Hause und denkt, ja super, die ist jetzt weg. Aber diese Info zum Beispiel, was ja daraus entstehen kann oder dass ich da vielleicht dann auch ansetzen kann, die kriege ich eben nicht mit.
Ja, das ist ja das Problem, dass wahrscheinlich ganz, ganz viele Ärzte das auch wirklich nicht auf dem Schirm haben. Und es geht jetzt wirklich nicht darum, dass man irgendwie 60 Euro verdienen möchte wegen des Lasers als Arzt, sondern es geht einfach darum, dass man nicht dran denkt in dem Moment. Und wenn ich sage Insulinresistenz, Insulin ist ja ein Hormon, was in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und das ist etwas, was unseren Blutzucker senkt. Also erstmal etwas, was wir ja schön finden. Gerade wenn man Diabetiker ist, möchte man einen tiefen Blutzucker. Mhm. Aber was viele auch nicht auf dem Schirm haben, ist, dass dieses Insulin nicht nur den Zucker hemmt, sondern die Fettverbrennung hemmt. Das bedeutet, habe ich eine Insulinresistenz, die, Klammer auf, vielleicht gezeigt wird durch die Stielwarze, Klammer zu, habe ich so eine Insulinresistenz, bedeutet das für mich, ich esse ein Stück Apfel, denke, ich mache was ganz Tolles für mich gerade, weil ich einen gesunden Apfel esse. Dieser Apfel treibt den Zucker nach oben, es rauscht Insulin ins Blut. Ich habe eine Insulinresistenz, das Insulin schafft den Zucker gar nicht in die Zelle, deshalb wird immer mehr Insulin produziert und das Insulin stoppt dann die Fettverbrennung der nächsten 4 bis 5 Stunden. Das heißt, der halbe Apfel, den ich gegessen habe, verhindert die Verdauung des Käsebrötchens und das geht dann auf meine Hüfte und das macht Entzündung und das macht mich alt.
Wow, okay, das ist eine Denkkette, die haben, glaube ich, viele so auch noch nicht gehört, ich inbegriffen. Welche Frühwarnzeichen gibt es noch? Also die Stielwarze hatten wir gerade, wo kann ich vielleicht noch merken, oh, da müsste ich vielleicht ansetzen?
Na, machen wir mal das große Thema Müdigkeit. Ich glaube, das wird wahrscheinlich ganz viele Leute jetzt betreffen. Es gibt, ja, ich weiß nicht, wo eure Hörerinnen und Hörer das jetzt hören, beim Joggen oder beim Einschlafen. Ja, Müdigkeit ist ja übrigens bei beiden vorhanden, beim Joggen und beim Einschlafen. Leider beim Einschlafen übrigens häufig weniger. Ne? Also viele Leute versuchen einzuschlafen und sind plötzlich überhaupt nicht mehr müde, obwohl sie den ganzen Tag völlig geplättet waren. Aber Müdigkeit ist auch häufig ein Vitalcode. Mhm. Vitalcode bedeutet hierbei, es ist kein Symptom einer Krankheit. Es ist die Vorstufe eines Symptoms einer Krankheit. Also der Schmerz in der linken Schulter, im linken Arm mit Ausstrahlung in den Kiefer und in den Bauch ist das Symptom eines Herzinfarktes. Ja, aber die Müdigkeit kann das Symptom der Durchblutungsstörung letztendlich sein, die viele Jahre vorher auftritt. Jetzt nicht gleich alle Angst haben, wenn ich müde bin, habe ich eine Durchblutungsstörung, aber Müdigkeit kann Zeichen von chronischen Entzündungsprozessen zum Beispiel sein.
Ich sag mal, wenn man das jetzt alles hört, überlegt man ja, oh Gott, wo kann ich jetzt ansetzen und wie kann ich das am besten checken lassen? Gibt es so einen allgemeinen Check-up, wo ich schon mal, sage ich mal, auf einer sicheren Seite bin, wenn ich sage, oh, da kann man vielleicht schon mal ein paar Sachen abchecken?
Es ist ja sehr individuell und wenn wir in so ein Vorsorgeprogramm gehen bei der Hausarztpraxis, dann ist es immer der Check-up 35, der ist mehr oder weniger, naja, der ist nicht wirklich komplett, da ist ein bisschen Cholesterin mit drin und messt man mal den Blutdruck und dann ist schon der Check-up bestanden, mehr oder weniger. Ich finde immer, ein guter Startpunkt ist ein sogenanntes großes Blutbild. Große Blutbild, da sagen jetzt viele Menschen irgendwie, die zum Arzt gehen, ich hätte mal gern ein großes Blutbild und denken, es ist groß, weil alles drin ist, aber letztendlich ein großes Blutbild, nichts anderes als rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen. Und die weißen Blutkörperchen werden aufgeteilt in Unterstufen und das nennt man großes Blutbild. Aber, pass auf, und jetzt geht's los. Wenn du normalerweise ein großes Blutbild machst, ja, dann achtet keiner auf diese Unterverteilung dieser weißen Blutkörperchen, sondern sagt immer nur, ist alles okay. Es gibt Rechner im Internet. Mit diesen Rechnern kann man ausrechnen, ob man chronische Entzündungen hat, anhand der Verhältnisse der Blutkörperchen zueinander. Es gibt einen Wert, der heißt NLR, neutrophile Lymphozytenratio, kann man googeln. Und da gibt man seine neutrophilen Lymphozyten ein und macht die verschiedenen Blutkörperchen zueinander. Und da steht am Ende da, du bist entzündet, du bist nicht entzündet. Da muss man aber nochmal gucken, da reicht nicht einfach der Blick auf den Ausdruck des Labors. Das ist sozusagen der Wert hinter dem Wert.
Und das, was mache ich dann damit? Wo gehe ich da hin?
Also wenn du das hast zum Beispiel, dann weißt du, du hast eine Silent Inflammation, also eine chronische, leise Entzündung. Und dann muss man schauen, wo kommt's her? Also ist das jetzt nur Stress? Ist das ein, sag mal, fauler Zahn irgendwie? Ist das eine falsche Ernährung? Haben wir doch auch noch die Insulinresistenz? Übrigens, Insulinresistenz ist ein ganz billiger Wert zu bestimmen. Ja, da muss man nicht viel Geld zahlen. Da geht man hin zum Arzt, lässt sich den Blutzucker und die Triglyceride bestimmen. Und da gibt's auch wieder einen Rechner im Internet. Und dann gibt man Blutzucker und Triglyceride ein. Und wenn die in bestimmten Verhältnis zueinander stehen, hat man eine Insulinresistenz. Das kostet fast nichts. Das kostet, weiß nicht, 5-6 Euro oder so. In der Regel zahlt das auch noch die Kasse. Dann schaut man sogar noch die 6 Euro. Und sofort kriegt man raus, dass da tief im Stoffwechsel etwas ist, was uns später in 5 bis 10 Jahren einholt und uns dann halt irgendwann, wenn wir Pech haben, das Leben kosten wird.
Weißt du, was ich aber daran auch sehr spannend finde, Carsten, wie du es gerade erzählt hast, was man so alles bestimmen kann, was ich da auch raushöre und das ist auch meine Erfahrung, dass man schon seine Gesundheit heutzutage auch selbst in die Hand nehmen muss. Also ich hatte auch schon die Erfahrung, ich gehe zum Arzt und habe irgendwie gesagt, oh, ich fühle mich so und ich fühle mich so. Und dann gab es ein Blutbild und dann sagte danach irgendwie ein befreundeter Ernährungswissenschaftler zu mir, ja, was ist denn mit dem und dem Wert und so. Und ich sag, hier hast du den Ausdruck, sagt er, ja, der wurde ja gar nicht bestimmt. Das ist ja total wichtig bei Frauen Mitte 40, dass man den bestimmt. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass man selber wirklich auch sagen muss, was man möchte. Würdest du das auch so unterschreiben?
Absolut, absolut, absolut. Und ich habe einen wunderbaren Cartoon neulich gesehen. Ja. Da sitzt ein Patient, gezeichnet beim Arzt, und der sagt, er hat jetzt gegoogelt und wollte mal eine Zweitmeinung. Und dann sah man den Arzt, der sagte, kein Problem, wie er die Frage bei ChatGPT eingab. Oh Gott. Das heißt, die Zweitmeinung heutzutage scheint ChatGPT zu sein. Nein, aber das zeigt natürlich, wir haben ja sehr viele Jahre immer gesagt, ja, der Dr. Google ist furchtbar, jetzt wissen wir, ChatGPT hat noch eine Schippe drauf. Nein, wir müssen wirklich dranbleiben selber. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen dem Arzt oder der Ärztin auch wirklich klar machen, pass auf, mir geht es darum, dass ich wirklich gesund bin und nicht nur ein Symptom weghaben möchte.
Ja.
Ja? Und ich bin auch bereit, da was zu tun. Jetzt geht es nicht ums Geld, sondern es geht darum, ich bin bereit, in meinem Leben was zu ändern. Bitte hilf mir mal. Sei ein bisschen mehr mein Coach als mein Heiler jetzt in dem Moment. Weil wir setzen in der Langlebigkeitsmedizin deutlich vor den Krankheiten an, bevor die überhaupt auftreten. Und dafür ist, sag ich mal, die Schulmedizin nicht wirklich jetzt präpariert.
Was kann ich tun mit meiner Ernährung? Also Zucker wissen wir ja jetzt wirklich mittlerweile alle. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Feind der gesunden Langlebigkeit. Aber was können wir tun, um unseren Körper fit zu machen fürs hohe Alter?
So, jetzt weiß ich nicht, wie viele Minuten wir jetzt schon im Podcast sind und ob das für euch völlig in Ordnung wäre, wenn die meisten jetzt abschalten und dann irgendwo anders hingehen. Ja, jetzt kommt nämlich der große Moment des Buffets. Ja, das ist, stell die Frage am Ende, weil jetzt kommt dieser große Moment des Buffets, der Party, wo ich ausgeladen wurde. Nein, es ist ja gar nicht so leicht. Pass auf, wir fangen ganz einfach an. Wir nähern uns langsam dem Thema. Esst bitte nichts, was einen Bauchnabel hat.
So. Jetzt muss ich
das
kurz
ist schon mal
nachdenken.
Eine relativ leichte Regel, die man am Buffet klären kann. Ja, was hat ein Bauchnabel? Fangen wir mal anders an. Was hat denn kein Bauchnabel? Also das Erste, was kein Bauchnabel hat, was mir eingefällt, ist Brokkoli. Also Brokkoli ist absolut per Definition komplett bauchnabelfrei. Können wir also ohne Probleme essen. Ja? Wie sieht's mit einem Hühnchen aus? Ja? Mhm. So, jetzt werden schon biologische Kenntnisse irgendwie der Oberstufe verlangt. Aber wir wissen, Hühner legen Eier. Die haben auch keinen Bauchnabel. Ja? So, Fische? Nein, kein Bauchnabel. So, bei Geflügel sind wir und jetzt sind wir bei Fisch. Und da sind wir schon, können wir wahrscheinlich essen. Mhm. Was hat ein Bauchnabel? Eine Kuh. Ist vielleicht nicht das Ideale zum Essen. Übrigens auch, wenn wir jetzt sagen, wie retten wir unseren Planeten? Ja, so ein Hühnchen ist relativ CO2-neutral, wie es da rumpickt. Ja, und so eine Kuh, die rülpst und furzt, ja, und hat ganz viel Methangas, die rausgehen, ist es nicht so richtig neutral. Also das heißt, wenn ich mich entscheide zwischen Huhn und Kuh, sollte ich ein Huhn essen. Mhm. Wenn ich es richtig machen möchte, lasse ich es Huhn sein und esse nur den Brokkoli. Also wir sollen eine möglichst vielfältige, pflanzenbasierte Ernährung bevorzugen. Die soll möglichst bunt sein. Bunt deshalb, weil in den Farbstoffen stecken ganz viele Nährstoffe drin und unterschiedliche Abwehrstoffe, die wir haben wollen. Und wenn wir es leicht haben wollen, nehmen wir unseren Teller, machen den irgendwie, dritteln wir den und sagen, ein Drittel kommt mit Kohlenhydraten voll, ein Drittel kommt irgendwie mit einer Proteinquelle und ein Drittel kommt mit Gemüse. Und dann haben wir schon viel richtig gemacht.
Was sind gute Kohlenhydrate? Da scheinen sich ja auch die Geister.
Gute Kohlenhydrate sind die Kohlenhydrate, die ich, sag ich mal, kalorienfrei essen kann. Und ich kann sie dann kalorienfrei essen, wenn ich sie gegessen habe, danach aufstehe und jogge.
Aha.
Dann ist nämlich eigentlich letztendlich alles kalorienfrei. Ja? Also auch wenn ich 2000 Kalorien Sahnetorte essen würde und danach 2000 Kalorien verrenne, wäre es kalorienfrei. Jetzt ist Sahnetorte nicht das Ideale jetzt als Kohlenhydrat, sondern komplexe Kohlenhydrate, also diese, die nicht freier Zucker sind. Mhm. Und dann geht's aber wirklich darum, also nehmen wir mal eine Banane. Eine Banane ist jetzt nicht unbedingt ernährungsphysiologisch die Topfrucht irgendwie, ja. Aber eine Banane, die ich beim Marathon esse, hat eine ganz andere Wertigkeit als die, die ich esse, während ich auf der Couch sitze. Mhm. Wichtig ist, die Bestimmung der Kohlenhydrate ist, verbrannt zu werden. Und das muss ich machen. Und möglichst im Abstand zum Essen. Und nicht morgens die Banane und abends die Runde durch den Stadtpark.
Guck, das ist spannend. Und du hast auch gesagt, das fand ich auch toll, nicht nur zum Beispiel der Verdauungsspaziergang. Es gibt ganz banale Dinge noch, die auch gut sind für unser Longevity-Befinden. Zum Beispiel den Hund streicheln.
Oder?
Also, und das ist noch viel unanstrengender.
Das ist, ja, aber das ist total, und da ist so ein richtiger philosophischer Ansatz hinter für Hund und Herrchen, ja. Den Hund streicheln, das wirft Hormone raus im Gehirn, in zwei Gehirnen, von meiner Hündin und von mir gleichzeitig. Da werden ganz viel Kuschelhormone, ganz viel Wohlfühlhormone werden da plötzlich ausgeschüttet und es tut beiden absolut gut. Und da gibt es wissenschaftliche Studien, ja, zum Hund streicheln und dem Glücksempfinden und dem Abbau von Stresshormonen. Denn Stress macht wieder Entzündungen, ihr erinnert euch, NLR-Wert bestimmt. Lassen, Silent Inflammation, machen uns alt und krank. Hund streicheln macht uns gesund.
Ich weiß, Carsten, schon vor vielen, vielen Jahren, ohne dass mich das jetzt unbedeutend alt machen sollte, aber als ich beim Arzt war mal, weil da ging es mir irgendwie nicht gut, und dann sagte der zu mir, haben Sie Stress? Da habe ich schon vor 20 Jahren gedacht, was will der denn jetzt von mir? Habe ich Stress? Natürlich habe ich Stress, ich habe immer Stress. Und nun ist ja jetzt Stress nicht weniger geworden in unserer Gesellschaft. Und ich würde jetzt mal behaupten, jeder Mensch, der zum Arzt geht, ist irgendwie gestresst. Das fängt ja schon morgens an, ne? Du bist morgens ja schon gestresst, wenn man auf den Tag blickst und denkst, wie soll ich das alles schaffen? Und wir reden ja wirklich heute über Dinge, die auch umsetzbar sind. Ja, das ist ja das Wichtige bei dem Thema auch. Was können denn so kleine Stress Reduzierer sein in unserem Leben? Weil jetzt zu sagen, wir leben jetzt ab sofort total stressfrei, ist ja auch Bullshit, ne?
Ja, aber das ist so eine No-Brainer-Frage vom Arzt, ne? Also kriege ich immer ein Ja. Wenn ich jemanden frage, hast du Stress, kriege ich immer ein Ja, dann wird kurz nachgedacht und so. Aber es passiert nichts draus, ne? Also es kommt ja keine Reaktion, wenn ich sage, hast du Stress? Ja, klar, hab ich Stress. Ja, mein Job nervt mich, meine Frau nervt mich, mein Hund nervt mich. Nee, Hund nicht. Hund nervt mich nicht. Aber genau, die Frage ist eigentlich eine andere, die man stellen sollte als Arzt, ne? Die Sache ist, wenn ich dir einen Zauberstab geben würde und mit diesem Zauberstab kannst du genau eine Sache in deinem Leben ändern, was würdest du ändern?
Oh.
Die ist viel schlauer, die Frage, ne? Das heißt, wir haben dann plötzlich auch eine Zukunftsgewandtheit und eine Lösungsgewandtheit und dann überlegen wir, ja, was könnte denn der Zauberstab machen? Und so kommt man viel eher dran, ob es da irgendeine Stresssituation gibt. Und was ich selber aber noch viel besser finde, kommt so aus diesen ganzen Meditationen, aus Achtsamkeitstraining heraus, diese Dankbarkeit. Wir verlieren irgendwie so die Dankbarkeit zum Leben und wie es uns geht. Ey, überleg mal, 2019 war die Welt anders, dann kam Corona, plötzlich bricht hier alles zusammen. Ja? Und wenn ich abends dann mich hinlege und so, dann überlege ich persönlich immer, was war eigentlich heute geil? Ja? Was war heute richtig schön an diesem Tag? Und ich habe zwei Töchter und mit denen habe ich das immer gemacht, als sie noch kleine Kinder waren. Da habe ich immer gesagt, was war heute das Schönste, was dir passiert ist? Und diesen Gedanken abends mit in den Schlaf nehmen, es ist so toll und dieses Dankbarsein entstresst uns massiv, dass wir meistens nicht mal mehr einen Zauberstab brauchen.
Das ist lustig, ich wollte gerade die Geschichte erzählen. Ich habe ja zwei kleine Kinder und mit denen mache ich das abends schon. Also von Kindern kann man auch ganz viel lernen oder kann Kindern auch schon viel mit auf den Weg geben in jungen Jahren, weil die das auch schon so verinnerlichen.
Absolut. Ich habe mal mit dem WDR damals gedreht. Ja, die Sendung hieß Raus aus dem Stress. Und da haben wir mit Probanden einen Versuch gemacht. Wir haben denen Geld in die Hand gedrückt, diesen Probanden. Nicht viel, ich glaube 50 Euro war das damals. Und haben gesagt, pass auf, die Aufgabe ist es, du gehst damit durchs Einkaufszentrum und bereitest Freude, anderen Leuten Freude. Ja, nimm diese 50 Euro und mach tolle Sachen. Und haben mal geschaut, wie geht's denen. Und die sind dann durchs Einkaufszentrum und haben Rosen gekauft, haben den Frauen Rosen geschenkt, haben Kindern Spielzeug geschenkt und was auch immer. Und unsere Probanden waren so glücklich. Die waren viel glücklicher als die Menschen, die Geschenke bekommen haben. Also schenken, geben, sich um andere kümmern, überlegen, was ist wirklich das, was uns Freude macht. Das ist, glaube ich, der Trick, um uns wirklich zu entstressen.
Ich finde, man merkt das auch immer an Weihnachten. Also ich bin auch glücklicher, wenn ich sehe, wenn alle die Geschenke auspacken. Ich packe meine immer als letztes aus, weil ich total glücklich bin, wenn ich das sehe, ja, wie sich alle freuen. Und dann denke ich mir auch, da liegen ja noch drei für mich. Und das ist gar nicht so, am Ende denke ich, ja, es war jetzt schön. Aber der Moment, wo alle strahlen, ist viel schöner. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es medizinisch erklären. Gefühlt ist das ein Alterungsprozess auch. Also ich finde, du bist dankbarer und glücklicher über solche Dinge als vielleicht noch mit 20. Also da habe ich mich mehr über mein Geschenk gefreut.
Ja, ich denke, das ist ein Reifungsprozess und das Schon, zeigt oder? Uns, dass unser Gehirn ein soziales Wesen ist. Ja, also unser Gehirn braucht andere Gehirne. Ja, also jemanden auf eine einsame Insel tun, dann kannst du noch sowas mitgeben, wenn es kein zweites Gehirn ist, was du mitgibst, wird der Mensch unglücklich sein auf der einsamen Insel. Ja, und dieses Verknüpfen sehen wir übrigens auch in allen Langlebigkeitsstudien. Was macht denn die Leute wirklich langlebig? Ne? Es ist vor allen Dingen ein Sinn im Leben, Spiritualität, wie auch immer, ob ich jetzt an Gott glaube, ans heilige Spaghetti-Monster oder irgendwie an Langlebigkeit, ein Sinn geben. Das ist egal, aber auch der Austausch mit anderen Menschen und natürlich Bewegung, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, was eigentlich an Bewegung so richtig wichtig ist, aber dieses Miteinander alt werden, das macht es schön und macht's Leben lang.
Ich glaube, gerade auch im Alter, ne? Da braucht man wirklich auch soziale Beziehungen, soziales Umfeld. Das hört man auch oft, ne? Wenn da nichts mehr so da ist, kein Sinn, keine Freunde, dass Menschen da auch einfach abbauen.
Absolut. Und das ganz häufig sehe ich es auch bei meinen Patienten, wenn die auf Rente gehen, ja, die freuen sich tierisch. Jetzt beginnt das richtige Leben, sagen sie mir. Ja, ein halbes Jahr später sind sie krank. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass sie älter sind, wenn sie auf Rente gehen. Aber es liegt vor allen Dingen auch daran, dass einfach ganz viele soziale Kontakte wegbrechen. Also ich sage bei jedem, der jetzt auf Rente gehen möchte, ey, was machst du weiter? Du musst irgendwas weitermachen. Und beispielsweise tanzen. Also man muss jetzt nicht unbedingt weiter arbeiten, aber tanzen gehen. Wie großartig, ja, tanzen mit anderen Leuten zusammen, sozial, das Ganze mit Musik und Rhythmus und einer körperlichen Bewegung ist doch eigentlich die ideale Beschäftigung für uns.
Was kann man noch sportlich machen? Tanzen ist eins.
Also beim Sport ist es so, ist wieder der Moment jetzt des Buffets und meiner Party, den ich häufig im Leben leider erlebt habe. Ich traue mich trotzdem zu sagen. Nein, wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen einerseits die Alltagsbewegung. Mhm. Das heißt, wir dürfen nicht den ganzen Tag rumsitzen. Sitzen ist das neue Rauchen, sagte man schon vor 5-6 Jahren. Wir wissen, je länger wir rumsitzen, umso schädlicher ist das. Wir müssen also mindestens einmal die Stunde aufstehen, Hampelmann machen, Treppe hochlaufen, Treppe runterlaufen, wie auch immer. Sonst sammeln sich einfach zu viele schädliche Stoffe bei uns im Körper an, die wir auch mit Sport am Abend nicht mehr wegkriegen. Also wir brauchen eine Tagesaktivität, die sich durchzieht, und obendrauf brauchen wir Sport. Wir brauchen wirklich eine richtig starke Belastung nebenher, mal so richtig das Herz lospumpen lassen, mal so richtig tief durchatmen. Mhm. Für alle, die krank sind, bitte erst zum Hausarzt checken, ob man es darf. Klar. Mhm. Na, aber sonst, wir brauchen diese Hochintensität. Wenn wir sagen, okay, wir wollen es nicht beim Tennis machen und wir wollen es nicht beim Joggen machen, dann muss man es im Alltag halt machen, indem man sagt, okay, jetzt renne ich aber mal die Treppe hoch, nicht den Fahrstuhl.
Also auch quasi so kleine Sachen einbauen. Es muss nicht immer der Marathon sein. Einfach mal eine Treppe nehmen oder einfach eine Runde ums Büro laufen, würdest du sagen, ist dann auch schon hilfreich.
Absolut sehr, sehr hilfreich. Gibt's ja auch einen neuen Begriff, den leider nicht ich geprägt habe. Der ist aber richtig cool. Das sind diese Bewegungssnacks. Also ich snacke mich ein bisschen durch die Bewegung des Tages. Finde ich großartig. Aber das darf dann auch richtig Power sein. Mhm. Ja, also das ist wirklich richtig. Denn zwei Einkaufstaschen in die Hand und zum Auto rennen oder so. Also wirklich ich mache das, wenn ich aus der Praxis komme und wirklich nicht geschafft habe, den Tag über Sport zu machen. Wenn ich den ganzen Tag in dieser blöden Sprechstunde gesessen oder gestanden habe, wie auch immer, renne ich abends zum Auto und das steht im Parkhaus und ich renne dann die Rampe hoch. Ja, also ich habe zwar keine Sportsachen an, meinen Rucksack hinten drauf, dann renne ich wie so ein Kranker diese Rampe hoch und da weiß ich wenigstens ein bisschen was gemacht.
Das sagen alle Menschen, der Doktor, der hat's wieder eilig heute, der hat den Geburtstag der Frau vergessen oder den Hochzeitstag.
Nee, ich sag den einen Vektor, ich gehe zum Hausbesuch oder so, ja, für Social Approval. Ja.
Jemand, der ja alles für Longevity tut, Brian Johnson, ja, kennen wir aus den USA, der Longevity Biohacking Pionier, der ja versucht, gefühlt mit allem, das Alter zu verlangsamen oder teilweise ja sogar umzukehren. Carsten, was sagst du, ist das inspirierend oder schon so ein bisschen übertrieben? Also so krass, wie er das macht, hat das ja mit Lebensqualität auch nichts mehr zu tun, ne?
Ah ja, ich finde es für ihn wahrscheinlich schon. Ne? Also das ist seine Lebensqualität. Ich meine, jeder das Hobby, was er will. Und ich finde super interessant, was er tut, weil er natürlich sich auch sehr darüber informiert, was studienmäßig gerade so Longevity-hip ist. Mhm. Ja? Ich würde es so nicht machen wollen, weil ich glaube, ich würde das Leben vergessen, während ich es versuche, es zu verlängern. Ja. Das wäre also nicht persönlich meins jetzt. Ja. Aber es ist natürlich sehr interessant. Er macht beispielsweise so eine Messung seiner Alterungszeiten mit einer Uhr. Also nicht einer Uhr, sondern einer genetischen Uhr. Das heißt, das kannst du auch machen. Ja? Das kannst du kaufen. Kostet ein paar hundert Euro, macht man einen Abstrich auf der Mundschleimhaut, schickt es an eine Firma und dann kriegt man zurück, wie alt man ist. Super motivierend oder demotivierend. Ja. Also ich habe es auch mal gemacht, habe dann festgestellt, ich bin körperlich laut Genuhr 2 Jahre älter, was mich super geärgert hat, weil ich mich laut Eigeneinschätzung ungefähr 40 Jahre jünger schätze. Aber diese 2 Jahre älter hat mich überhaupt nicht motiviert. Und dann stand halt auch drunter, kann halt auch abweichen. Jetzt ist mal ein bisschen mehr Omega-3 und mach mal in 3 Monaten das Ganze nochmal. Dachte ich, also nee, jetzt also nicht nochmal. Ich kann jetzt nicht alle 3 Monate irgendwie mehr Fischölkapseln schlucken und hoffen, dass da die Uhr ein bisschen runtergeht. Aber spannend ist es trotzdem, was natürlich in diesen epigenetischen Uhren zu sehen ist. Ich finde aber, man hat häufig ein richtig gutes Gefühl zu seinem eigenen Körper. Und das ist auch übrigens, was auch wissenschaftliche Studien sagen, das, was andere Leute sagen über dich, wie alt sie dich schätzen, sagt wahrscheinlich mehr aus als die genetische Uhr.
Super spannend. Du hast gerade Supplements erwähnt. Was können wir denn vielleicht an Nahrungsergänzungsmitteln nehmen, was uns auch körperlich fit hält?
Also da ist es so, bei Nahrungsergänzungsmitteln bin ich total streng. Und da sage ich, ich würde nur empfehlen, was wir wirklich wissen, wo ein Bedarf oder ein Mangel besteht. Und wenn wir mal, nehmen wir mal ruhig tatsächlich diese Omega-3-Fettsäuren, weil die sind relativ teuer und werden relativ häufig trotzdem geschluckt. Ja. Die haben durchaus einen Stellenwert, muss man sagen. Also wir haben ganz häufig einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren, was einfach an unserer Ernährung liegt. Und jetzt, wenn man sagen würde, okay, iss mal ein bisschen mehr Fisch, weil da sind die nämlich drin, dann ist das ein Ratschlag, der schon sehr schwierig ist. Weil wenn wir heutzutage Fisch essen, essen wir häufig eigentlich die Verpackung und nicht den Fisch. Also auf Deutsch das Mikroplastik im Fisch drin, weil der Fisch seine eigene Verpackung enthält. Also geht's eher Richtung Alge. Alge können wir nicht genug essen, also machen Omega-3-Fettsäuren Sinn. Aber jetzt kommt die Warnung. Es gibt ganz klare Untersuchungen, dass das Risiko für Herzrhythmusstörungen ansteigt, wenn ich Omega-3-Fettsäure-Kapseln nehme. Das heißt, gerade Vorhofflimmern als großes Risiko für Schlaganfall ist häufiger bei Menschen anzusehen, die Omega-3-Fettsäure nehmen. Deshalb, wenn man so etwas nehmen möchte, ab zum Arzt, messen. Hat man Zeichen einer chronischen Entzündung, dann machen Omega-3-Fettsäuren vielleicht Sinn. Jetzt muss ich nicht unbedingt gleich ein Omega-3-Fettsäure-Profil für 120 Euro messen lassen. Mhm. Wie gesagt, es reicht das große Blutbild aus, bestehend aus diesen Blutbestandteilen, für nicht mal 5 Euro. Und dann kann man das ausrechnen. Und habe ich dann chronische Entzündungen, dann würde ich mal mit Omega-3-Fettsäuren beginnen und gucken, ob die weggehen.
Weil wir gerade auch über Krankheiten sprechen. Es gab jetzt gerade auch ein großes Interview, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Dr. Hanna Heikenwälder. Sie ist Mikrobiologin und sie hat gesagt, es ist nicht die Frage, ob wir Krebs kriegen, sondern eigentlich nur wann. Wie siehst du das?
Ist so. Ist so. Ist tatsächlich so, ne? Wir sehen das ja, diesen Anstieg der Krebsfälle hat ja ganz, ganz klar mit der Alterung zu tun, die wir als Longevity-Menschen ja gerne haben. Aber wie gesagt, wir wollen sie halt möglichst spät den Krebs haben. Und zwar deswegen, weil wir hoffen, dass dann der Krebs behandelbar wird von der Wissenschaft her. Also je später ich einen Tumor bekomme, umso besser ist es für mich, weil er wahrscheinlich dann behandelbarer ist. Wir haben es ganz großartig gesehen im Bereich von Hautkrebs in den letzten 10, 15 Jahren mit den Immuntherapien, wo Melanome, also der schwarze Hautkrebs, früher ein Todesurteil war, haben wir heute eher chronisch kranke Patienten, die halt den Hautkrebs haben, aber trotzdem leben, leben, leben. Und man fragt sich, werden sie überhaupt irgendwann dran sterben, weil die leben einfach immer noch weiter aufgrund dieser neuartigen Therapieform. Nichtsdestotrotz, natürlich gibt es bestimmte Sachen, die die Tumorwahrscheinlichkeit häufen, ganz weit vorne Rauchen. Darüber reden wir schon sehr lange irgendwie gar nicht mehr in den Medien, weil irgendwie Rauchen so weggegangen zu sein scheint. Aber es ist nicht so. Also wenn wir in die Statistiken gucken, rauchen wieder Leute mehr. Ja? Und Vapen übrigens auch. Ja? Über Vapen wissen wir ganz, ganz wenig, aber wahrscheinlich ist das genauso schädlich. Ja? Also das ist so etwas, sich nicht zu vergiften, finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Ansatz, wenn man lange leben möchte.
Und ich habe gelesen, du hast ja so einen kleinen Traum, dass es durch Biohacking irgendwann möglich ist, dass das eigene Bewusstsein im Computer weiterlebt. Habe ich das richtig verstanden? Irgendwie sowas?
Das ist jetzt der zweite Moment, wo die Leute abschalten werden.
Das erste, also ich schmeiß irgendwann eine Party für dich, das sage ich jetzt mal
also
an der Stelle.
Absolut, ja, genau. Und wenn du mich den rebootest, aber es ist ja in der Tat so, ich, das glaube ich, bin ich auch wirklich davon überzeugt. Ich bin allerdings nicht überzeugt, dass ich es noch erleben werde. Ja. Aber ich denke schon, dass wenn wir irgendwann mal verstehen, was Bewusstsein ist, wir vielleicht in der Lage sein werden, das irgendwie computersimuliert zu haben. Die Frage ist natürlich, wie würde man das machen? Also nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt mein Gehirn ja, und machen das auf dem Computer. Nehmen wir an, Gedankenbeispiel, das würde heute schon gehen. Ist jetzt ja die Frage, gibt es mich denn eigentlich zweimal? Das wäre ein bisschen strange. Für mich und auch übrigens für andere wäre es sehr strange. Wenn ich aber das langsam mache, wenn ich sozusagen sage, ich nehme eine einzige Nervenbahn meines Gehirns und nehme die und setze sie rüber zum Computer, ist noch im Gehirn drin. Der Anfang, das Ende schon im Computer. Kriegt dann mein Gehirn eigentlich mit, dass der Computer in meinem Gehirnkreislauf mit drin ist? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wie es mit dem zweiten, dritten, vierten, ab wann eigentlich kriegt man mit, dass man gar nicht mehr im Gehirn ist, sondern im Computer. Wahrscheinlich muss das ganze Gehirn zerstörend ablaufen, dieser Mind-Transfer. Und deshalb bin ich noch sehr dagegen, dass man das jetzt an mir ausprobiert.
Auf jeden Fall eine super spannende Vision. Bleiben wir doch mal bei ein bisschen Zukunftsmusik. Du als Experte kannst uns mitnehmen. Gibt es aktuell Durchbrüche in der Longevity-Forschung? Also wo man sagt, hey, das war jetzt schon in den letzten Monaten, Jahren so das Ding.
Nee, also so, wo man so richtig sagt, das ist es jetzt, das ist der Schalter. Da geht's ja mal um Rapamycin, das ist so ein Medikament, was tatsächlich Lebensjahre hinzugeben soll. Ich denke, wenn wir momentan so in die Medikamente gucken, es gibt die UK Biobank-Studie. Die UK Biobank-Studie hat ganz viele Briten untersucht über ganz, ganz viele Jahre und hat geschaut, was machen die eigentlich so, was nehmen die für Medikamente ein. Da hat man festgestellt, die Briten nehmen mehr als 400 verschiedene Medikamente ein und die meisten von diesen Medikamenten töten die. Also die meisten Medikamente führen zum schnelleren Sterben. Das ist das, was wir alle schon irgendwie immer glaubten, ne? Wenn man zum Arzt geht, oh nee, nicht eine Pille. Ja. Es gibt aber 14 Wirkstoffe, die uns länger leben lassen, und zwar rechnerisch unabhängig von der Grunderkrankung. Das heißt, auch wenn ich die Erkrankung nicht habe, gibt es 14 Wirkstoffe, die uns trotzdem länger leben lassen. Und ich glaube, das ist schon so ein Durchbruch der Longevity-Forschung. Und das sind so Dinger, die sind gar nicht so weit hergeholt irgendwie. Das ist jetzt nicht irre teuer. Ja, da ist einerseits ist beispielsweise dabei das Viagra. Ja. Also Viagra lässt Männer länger leben. Und übrigens wissen wir auch, macht die Häufigkeit, die Wahrscheinlichkeit für Demenz nach unten bei Männern. Ja, also bei Frauen ist das nicht so, bei Männern ist es so. Es gibt bestimmte Ohrentropfen, ja, die lassen uns länger leben. Ganz strange, ja, was da rausgekommen ist bei Big Data. Ich bin sehr gespannt, was die künstliche Intelligenz uns noch für tolle Forschungsergebnisse geben lässt. Aber ich glaube, das ist schon irgendwie so ein Durchbruch, dass wir so Alltagsmedikamente haben, die uns irgendwie länger leben lassen.
Wo findet man die, wenn du sagst, das sind 14 Stück? Also könnte die jeder von uns jetzt kaufen? Also diese Ohrentropfen zum Beispiel, oder?
Ja, das sind erstaunlicherweise antibiotikahaltige Ohrentropfen. Ja, mhm. Ich weiß auch, kein Mensch weiß, warum man dadurch länger lebt, wenn ich mir das Ding ins Ohr teufel. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, in your face, jeder ja. Biohacker, ja, der irgendwie versucht, sich in den Deprivation Tank reinzupacken, ja, und so, nee, nimm Ohrentropfen, ja, nimm Ohrentropfen und Viagra zur Nacht, alles wird gut. Ja. Also die Medikamente finden wir letztendlich über unseren Hausarzt, der wahrscheinlich das nicht verordnen möchte. Ja, welche Medikamente das sind, kann jeder googeln, UK Biobank Studie oder halt, darf man das so sagen, mein Buch kaufen? Nein, sage ich so nicht. Doch, das ist auch nicht alle du. Drin. Ja, kauft das Buch, stehen ein paar drin.
Haben bestimmt schon viele bestellt.
Ja, aber es reicht auch zu
die
googeln.
Die nicht gerne zum Buffet gehen.
Und nicht gerne googeln oder ChatGPT als zweite Meinung brauchen, genau. Ich glaube, das sind schon so Durchbrüche der Langlebigkeitsmedizin. Ja. Das sind so die kleinen Dinge, ja, die uns heute nicht sterben lassen.
Mhm. Carsten, wenn du in die Zukunft blickst, abschließend, was wäre dein größter Wunsch als Arzt für eine Gesellschaft, die gesund alt werden will?
Ich möchte, dass wir wieder alle anfangen, auf uns aufzupassen, gegenseitig. Ich möchte, dass natürlich Patienten und ich auf mich selber aufpassen, das ist richtig, aber ich möchte, dass wir endlich wieder anfangen, füreinander irgendwie mal was zu fühlen, ja? Und irgendwie uns vielleicht mal in den Arm nehmen und zu sagen, ich passe auch nicht nur auf mich auf, ich passe auch auf dich auf, ja? Ich weiß nicht, wann das hier abhandengekommen ist in dieser Gesellschaft, verdammt nochmal, ja? Es sind alles kleine Ichlinge, habe ich teilweise das Gefühl, ja? Und wir müssen doch auf uns und auf unsere Mitmenschen aufpassen. Wenn ich sage, das Gehirn ist ein soziales Wesen, brauche ich andere Gehirne, verdammt nochmal. Also Leute, passt auf euch und passt auf eure Mitmenschen auf.
Oh, das hast du so schön gesagt. Dr. Carsten Lekutat, vielen, vielen Dank. Der Vitalcode, wer reinblättern möchte, kann sich das Buch natürlich super gerne bestellen. Das war mega spannend. Ich danke dir ganz herzlich und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal am Buffet sehen. Ich werde nicht weggehen. Ich bleib bei dir. Ich verspreche es dir.
Ich danke dir für die Einladung.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.